Wenn man das Buch jetzt erst einmal aufschlägt, dann sieht es in erster Linie mal aus wie ein Nachschlagewerk, ein Opernführer. Hat's denn den jetzt noch gebraucht?
Ich glaube, den Opernführer braucht es nicht, weil meine Intention einfach eine völlig andere war. Ich kenne wahnsinnig viele Opern des 20. Jahrhunderts, die sonst niemand kennt. Und ich wollte was dafür tun, dass diese Stücke, die ich sehr liebe, dass die breiter bekannt werden und vor allem gespielt werden. Der Spielplan könnte so viel reicher sein.
Genau, da würde ich jetzt schon mal einhaken. Du warst ja lange Zeit als Operndramaturg auch tätig. Das heißt, du warst an der Programmgestaltung der Häuser ja auch mitbeteiligt. Und wenn du jetzt sagst, dass da so viele Werke des 20. Jahrhunderts sind, die man gar nicht kennt, die du aber besonders liebst, die offensichtlich dann aber auch nicht auf den Spielplänen auftauchen, warum ist das denn so?
Ja, weil wir diesen europäischen Tunnelblick haben. Wir glauben immer noch, nur in Mitteleuropa passiert Kultur und nur das, was hier entsteht, ist wichtig. Und deswegen übersehen wir ganz viel. Wir übersehen, was in den angelsächsischen Ländern passiert. Wir übersehen, was in Asien passiert. Es gibt Opern in allen möglichen Kulturen und zwar als Hybrid. Also die alte, gute alte europäische Oper hat sich in anderen Ländern anders weiterentwickelt. Also bis hin in die Mongolei, da habe ich eine Oper mit dem Titel Die Tränen des Lama gesehen. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt unbedingt hier aufführen würde, aber es gibt doch einfach einen riesigen Reichtum, der einfach nicht in unserem Fokus ist. Wenn ein Stück in Helsinki uraufgeführt wird oder in Oslo, dann interessiert das die deutsche Musikkritik so gut wie überhaupt nicht. Insofern werden diese Stücke überhaupt nicht wahrgenommen. Und das ist einfach ein Jammer. In einigen Fällen war es so, dass ich gedacht habe, na gut, das Stück ist absolut zeitgebunden. Das hat man in der damaligen Zerfallszeit der Sowjetunion beispielsweise lustig gefunden, aber heute kann da kein Mensch mehr drüber lachen. Andere Stücke aber, in denen es zum Beispiel darum geht, dass eine Rakete mit Menschen in das All schießt, nachdem die Erde explodiert ist. Oder Atomtod von Manzoni, was Claudio Abbado uraufgeführt hat. Solche Stücke sind heute wieder aktuell.
Jetzt sollten wir dann vielleicht auch mal über den Aufbau des Buches sprechen. Also es sind 100 Meisterwerke für das 20. Jahrhundert. Und jetzt könnte man sagen, das ist pro Jahr ein Meisterwerk. Oder wie ist das Buch jetzt eigentlich genau aufgebaut? Und welche Stücke hast du da ausgewählt?
Das Interessante ist, einmal durch das 20. Jahrhundert zu gehen und zu schauen, was ist denn das eigentlich gewesen und wie hat sich die Operngeschichte dort mit der politischen Geschichte zusammengesetzt.
Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann legst du schon auch einen wesentlichen Fokus darauf, wie diese Opern nun mal auch gesellschaftlich, sagen wir auch mal gesellschaftspolitisch verankert sind, wie sie das reflektieren. Und da stellt sich dann natürlich die Frage nach dem Kriterium der Auswahl. Also was ist denn eigentlich ein Opernmeisterwerk? Wie würdest du das denn definieren? Was kam da denn?
Ich kann das nur ganz subjektiv sagen. Die Opern, die mir als Meisterwerke erscheinen, die habe ich da reingenommen. Ich hatte eine Liste ungefähr mit 150 Stücken. Ich hätte gerne auch noch mehr Opern von Frauen drin gehabt, aber die hat man ja nicht rangelassen. Insofern ist das schwer. Ich habe nur 6 Opern von Frauen aufnehmen können in das Buch. Es geht mir nicht um eine Definition, sondern mir geht es einfach darum, das Schatzkästchen aufzumachen und zu zeigen, was da alles drin ist. Und als ich Operndirektor war und wir im Team die Opern ausgewählt haben, haben wir jedes Jahr ein Meisterwerk des 20. Jahrhunderts gespielt und zusätzlich noch jeweils eine neue Oper, die gerade uraufgeführt worden war, nachgespielt. Und das schönste Kompliment, was ich in Karlsruhe gekriegt habe vom Publikum zum Abschied, war, die haben uns viele tolle Erfahrungen gebracht, von denen wir gar nicht wussten, dass es sie gibt. Also das war die Motivation. Erstens zeigen, was es alles gibt und zweitens das in den Kontext zu stellen, wie sich die Oper im 20. Jahrhundert entwickelt hat und nicht nur in Mitteleuropa, sondern auf der ganzen Welt.
Jetzt nehmen wir mal auch ein konkretes Beispiel. Das ist der Lancelot von Paul Dessau. Und der Lancelot, insofern hast du natürlich recht, dieses Stück da auszuwählen. Das ist 1969 in der DDR uraufgeführt worden, ist dann auch aus politischen Gründen schnell von der Bildfläche verschwunden.
Aber immerhin damals auch in München nachgespielt worden.
Und jetzt ist es wieder aufgeführt worden in Weimar und ist prompt von der Zeitschrift Opernwelt zur Wiederentdeckung des Jahres gekürt worden. So, und dann gibt es im Buch darüber einen Exkurs Berlin, Hauptstadt der DDR. Es gibt mehrere Diskurse in diesem Buch, die dann einen Kontext erläutern. Was ist die Zielsetzung dieser Exkurse gewesen?
Eben weil man nicht alles in das Buch reinbringen kann, aber doch zeigen will, wir wissen heute über die Oper in der DDR nichts, weil zum Beispiel kein einziger Komponist aus der DDR nach der Wende nochmal eine Chance gekriegt hat in irgendeinem Berliner Opernhaus. Was ich wirklich schändlich finde, weil da waren natürlich hervorragende Komponisten in der DDR am Werk und deren Stücke müsste man sich auch genauer ansehen. Aber da ich die Grenze bei 100 Stücken nun mal angesetzt habe, wollte ich zumindest doch den Kontext erläutern. Da würde ein einzelner Artikel jetzt über Lancelot zum Beispiel völlig überlastet.
Und jetzt würde ich abschließend noch die etwas dümmliche Frage stellen, die ja gerne in solchen Zusammenhängen gestellt wird. An wen wendet sich denn das Buch? Du hast vorhin von den Dramaturgen gesprochen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein Buch ist, das in erster Linie für das Fachpublikum ist und damit sich Dramaturgen jetzt Spielpläne zusammenstellen können unter Aspekten von Meisterwerken des 20. Jahrhunderts.
Das wäre ein schöner Nebeneffekt, aber natürlich habe ich das Buch geschrieben für alle Leute, die Musik lieben, weil das ist meine Motivation, sich mit den ganzen Sachen zu beschäftigen. Ich liebe Musik. Ich werde von Tönen, von Klängen bewegt in jeder Hinsicht. Und ich möchte einfach diese Liebe, die ich zur Musik habe, weitergeben und möchte den Leuten zeigen, was es da für wunderschöne Dinge zu entdecken gibt, wenn man nur ein bisschen die Augen aufmacht. Und ich habe es auch so geschrieben, dass es nicht ein wissenschaftliches Werk ist, sondern ich zeige, wo die musikalischen Schönheiten sind und hoffe, dass das viele Menschen dazu bringt, eine Lust zu entwickeln, die jetzt auch zu entdecken.
Also da hoffen wir auch, dass diese Entdeckerfreude dann beim Publikum auch anschlägt. Wir können auch sagen, es ist wie ein Abenteuerbuch. Man erlebt vielleicht nochmal einen ganzen Kontinent neu und wird unheimlich viele schöne Landschaften da drin entdecken. Vielen Dank, Bernd Feuchtner, dass wir uns über dein neues Buch unterhalten haben.